wo mich der Walter heute Morgen gefragt hat, wie lange dass ich eigentlich schon in der EGA predige. Dann bin ich schauen, in meinem Handy. Genau 13,5 Jahre. Oktober 2007, das erste Mal. Da war der Harry noch da und er hat mich gefragt. Er ist, als ich zu Wetzikon in der FEG noch predigt habe, ist er plötzlich mal unter den Zuhörern gesessen. Ich habe ihn hier noch nicht so kennt. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, die bis heute hebt. Und weil er jetzt Salzach predigt, dann komme ich halt jetzt auch bei dir auf Salzach zum Predigen. Ja. Also, ich habe ein bisschen komisches Thema mitgebracht. Stabile Beziehungen sind selten. Ich werde heute Morgen über eine Keimwaffe der Gemeinde von Jesus reden. Eine Keimwaffe darum, weil man sie sehr oft vergessen und vernachlässigt. Eine Keimwaffe, die die Welt überzeugen würde, wenn man sie leben würde. Und ich habe zwei Bibelstellen, sie stehen da vorne, Johannes 13, 35 und Johannes 17, 21. Und die beiden Aussagen kommt Wirkung, wenn man die Stellen, die ich da vorne angeschrieben habe, umsetzt. Das eine Wort steht in Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jeder, jede wird erkennen, dass wir die Jünger von Jesus sind, nicht an unserem Programm, nicht an unseren Aktionen, sondern an unserer Liebe zueinander. Und jetzt achten Sie mal auf das Thema. Wenn stabile Beziehungen selten sind, dann ist auch unser Zeugnis selten. Auch die geheimnisvolle Waffe, die wir eigentlich hätten, stumpf geworden. Und die zweite Bibelstelle, Johannes 17, 21, heißt, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also wenn wir eins sind, dann wird die Welt glauben, dass Jesus vom Vater auf die Welt geschickt worden ist. Die beiden Bibelstellen geben ein bisschen den Rahmen von dem, was ich heute Morgen sagen möchte. Ich muss vielleicht noch etwas vorausschicken. Ich habe niemanden konkret im Auge heute Morgen bei dem, was ich predige. Also ich habe mich auch nicht beim Thomas erkundigt, wo liegen denn eigentlich die Schwachstellen von dieser Gemeinde? Könntest du mir mal ein bisschen Material liefern? Das ist nicht der Fall. Sondern ich rede als einer, der sehr viel mit Gemeinden zu tun hat, von allen möglichen Denominationen. Und noch heute darf ich fast jeden Sonntag irgendwo predigen. Und da kommen einem so gewisse Sachen zum Vorschein. Seit dem letzten August wohnen wir im Mehrgenerationenprojekt Town Village in Winterthur. 61 Wohnungen. Und wir sollten schauen, dass wir miteinander auskommen, damit es Ausstrahlung hat in der Stadt. Darum heisst Town Village nicht nur Town Village, sondern eine Hoffnung in die Stadt hineinbringen. Und jetzt kommt es darauf an, wie konkret die Beziehungen sind. Übrigens, der, der sich erkundigen, wie es der Gemeinde geht, den habe ich von Paulus. Der hat das gewagt. 1. Korinther 1 schreibt er, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde. Steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Und jetzt kommt's. Von den Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Also wäre auch möglich gewesen, dass der Thomas gesagt hat, du, da ist ein Schwachpunkt. Aber ich kann völlig frei reden, weil ich weiß, ich habe das nicht von irgendjemandem gehört. Und falls jemand getüpft wird heute Morgen, dann schreiben Sie das bitte nicht mir zu, sondern dem Heiligen Geist, wo meine pauschale Predigt, die an alle geht, zu einer individuellen Predigt macht, ins Herz der Einzelnen. Und das ist das Geheimnis einer Predigt. Das ist nicht der Prediger. Ich kann die grösste Kanone holen, hier in die EGA, der sollte mal einheizen, der bringt es nicht fertig. Das ist das Werk vom Heiligen Geist, wo mich trifft an meiner empfindlichen Stelle. Ja, ich fange an mit der Schlagerwelt. Ich habe sie gross überschrieben mit die Sehnsucht, die grosse Sehnsucht nach stabilen Beziehungen. Liebe ist ja das Thema noch und noch in alten und auch in den neuesten Schlagern. Ich habe kürzlich so eine Schlagersendung im Fernsehen ein bisschen mitverfolgt und habe gestaunt, fast kein Lied, wo nicht Liebe zum Vorschein kommt, besungen wird. Und zwar in den höchsten Tönen. Eigentlich hätte ich Ihnen ein Lied mitbringen von Chris Robert. Der hat einmal ein Lied gesungen, du kannst nicht immer 17 sein. Und der schließt dann, einmal wirst du 70 sein und dann bin ich noch bei dir, hat er gesungen. Dann bin ich geschaut, hat er das selber erfunden, den Text, und bin auf den Ralf Siegel gekommen, der berühmte Textdichter in Deutschland. Und der Ralf Siegel, der das wunderschöne, der wunderschöne Text geschrieben hat, der ist seit 2015 mit seiner vierten Frau zusammen. Da habe ich mir überlegt, wie kann der so einen Text dichten und sich nicht daran halten? Dann bin ich darauf gekommen, das machen ja viele Christen auch. Wir haben so wunderschöne Texte in der Bibel und halten uns auch nicht daran. Die Liebe ist nicht nur viel besungen, sondern sie ist auch das meist missbrauchte Wort. Und da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Die Helene Fischer, die berühmte Helene Fischer, die riesige Hallen erfüllt mit ihren Liedern, hat 2007, wo sie mit dem Florian Silbereisen verbunden war, hat sie Folgendes gesungen. In meinem Traum, da gab es nur noch dich. Und wir wollten doch eine Ewigkeit mitten im Paradies. Wer wirklich liebt, spürt die Zweifel nicht. Lass mich nicht im Stich mitten im Paradies. Ende 2018, 11 Jahre später, ist Meldung durchgegangen, Helene Fischer und Florian Silbereisen trennten sich. Sie waren 10 Jahre lang das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. 10 Jahre. Und ich habe doch wieder eine Ewigkeit mit dir zusammen. Als ich den Stefan Ross ein bisschen angeschaut habe, der hat ja kürzlich Anna-Karina Wojcik geheiratet, medienwirksam, auf der Bühne. Und der Trauzeuge war Florian Silbereisen. Dann habe ich gedacht, ja, es ist ja nicht die erste Ehe von Stefan Ross. Der war schon mal mit der Stefanie Hertel verheiratet. Und es hat nicht gehalten. Und wie lange hält euch diese Beziehung? Ist an sich etwas, das ich nicht triumphierend sage. Ich freue mich über jede Ehe, die klingt und die hält. Ein Leben lang. Freue ich mich von Herzen. Und wenn so neue Sterne auftauchen, die ich noch nicht kennt habe, dann geht meine Frau einmal an den Laptop und schaut, was wissen wir von dem. Und dann kommt plötzlich einer, der schon seit 40 Jahren mit der gleichen Frau geheiratet ist. Das ist ja wunderschön. Das gibt es also auch. Nicht nur solche, die nicht durchheben, sondern solche, die durchgehebt haben. Der Trend heute, das wissen wir ja, ist gar nicht mehr heiraten, sondern einfach mal zusammenzuchen, ausprobieren, ob es geht. Und wenn es dann geht, dann können wir ja zusammenbleiben und sonst auch wieder trennen, ohne dass wir einen Richter aufsuchen müssen. Das ist der Trend heute. Und tragisch sind für mich die vielen Scheidungen, Nicht wegen der Scheidungen an sich, sondern wegen den Kindern, wo die Leidtragenden sind bei den Scheidungen. Ich habe die Zahlen von 2019 herausgefunden im Internet. 38.974 Hochzeiten waren und 16.885 Scheidungen. Das ist nicht ganz die Hälfte, aber fast. Und die Folgen der Scheidungen an den Kindern, die wird die Gesellschaft noch einmal seufzen darüber. Da kann man nicht einfach so darüber hinweggehen. Eigentlich hätten wir Christen doch ein Geheimrezept, wie das funktionieren kann. Dem werden wir ein bisschen nachgehen. Mein nächster Punkt heisst Beziehungen in der Bibel. Und zwar habe ich gerade den Schlimmsten oder einen der Schlimmsten zuerst angenommen, der Abraham. Der Abraham, der hatte eine unheimlich problematische Beziehung zu Sarah gehabt. Aber die Beziehung hat über 100 Jahre gehalten. Über 100 Jahre. Sarah ist mit 123 gestorben. Normalerweise hat man damals so mit 17, 18 geheiratet. Sind sie also über 100 Jahre geheiratet gewesen und sie haben durchgehalten. Aber, und jetzt kommen die grossen Aber, was der Abraham sich alles geleistet hat in seiner Ehe, das geht auf keine Kuhhaut. Zum Beispiel hat er Sarah einmal ausgelehnt an Pharao in Ägypten. Im Land Kanaan war Hungersnot und dann ist man nach Ägypten gezogen, wie später dann zur Zeit von Josef ja die ganze Familie abgezogen ist. Und bevor sie zu Ägypten nachgekommen sind, sagt doch der Abraham, du sagst meine Schwester. Weil wenn sie merken, du bist meine Frau, dann bringen sie mich um, damit sie dich haben können. Die Sarah muss eine unheimlich schöne Frau gewesen sein. Und das hat sie gemacht und prompt geht der Pharao darauf ein und sagt, ja, dann nehme ich sie. Wenn das deine Schwester ist und sie kommt dann Königshof. Und dann hat Gott eingegriffen. Er hat gesagt, das darf nicht sein. Sie gehört mir und sie gehört dem Abraham. Und er hat den Pharao gestraft und der Pharao hat sie wieder zurückgegeben. Das war der erste grosse Fehltritt vom Abraham. Der zweite Fehltritt, oder nicht selber die Schuld war, das ist Kinderlosigkeit. Er und Sarah, die haben jahrzehntelang kein Kind gehabt. Dafür konnten sie nichts können, aber dass Sarah Abraham eine Szene gemacht hat wegen dem. Du bist schuld, so schaffen wir doch endlich mal ein Kind. Das war schlimmer. Das geht nicht spurlos, einfach so. Dort war ja, mal ein Konflikt gewesen. Sondern die müssen herzhaft gestritten haben miteinander. Der Konflikt Nummer 3. Man muss halt manchmal Gott ein bisschen nachhelfen. Wenn ich mit der Sarah kein Kind mehr bekomme, dann nachher machen wir etwas anderes. Wir nehmen die Sklavin von der Sarah und der Abraham soll mit deren ein Kind zeugen. Und daraus ist dann der Ismael geworden, wo wir heute noch darunter leiden. Nach über 3000 Jahren. Der Ismael ist der Stammvater der Araber geworden. Von den Muslimen. Wegen einem Fehltritt von Abraham. Hat er dort gesagt, nein, Gott hat uns das versprochen, wir bleiben miteinander und warten, bis seine Stunde kommt. Dann wäre das nicht passiert. Konflikt Nummer 4. Die Eifersucht, wo dann der Ismael da war, hat Hagar, die Mutter von Ismael, ein bisschen auf ihre Chefin geschaut und gesagt, du kommst ja kein Kind über, ich habe wenigstens einen, schau mal. Und dann ist Sarah zum Abraham gegangen und sagt, schau mal, was die mit mir macht. Die dürfen nicht mehr bei uns wohnen, schick sie fort. Konflikt Nummer 5 ist nochmals das Gleiche, was beim ersten Konflikt passiert ist. Sie gehen zu den Philistern und dort sieht Abimelech seine Frau und prompt sagt Abraham, das ist meine Schwester. Übrigens, die Hälfte hat gestimmt. Sarah war die Halbschwester von Abraham. Das lesen wir auch in der Bibel. Also, er hat nur 50% gelogen. Aber immerhin hat er gelogen. Der Abimelech hat das gleiche erlebt, was der Pharao hat, ist gestraft worden von Gott mit gesundheitlichen Schäden. Und dann hat er sie wieder zurückgegeben und hat Abraham die Kappe gewaschen. Fällt ihr eigentlich ein? Konflikt Nummer 6. Wo der Isaak dann geboren ist, etwa 25 Jahre später, dann hat es Krach gegeben zwischen dem Ismael und dem Isaak. Und der Abraham hat Hagar endgültig verstoßen, hat sie in die Wüste geschickt. Nur ein bisschen Wasser mitgegeben auf die Reise. Adieu, du musst gehen. Ich nehme an, er hat damit gerechnet, dass sie nicht werden überleben, Hagar und der Ismael. Sie haben überlebt, wir wissen das aus der Bibel auch. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben Patchwork-Familie par excellence in der Bibel. Zum Beispiel der Jakob, der hat 12 Söhne gehabt von 4 verschiedenen Frauen. Und die mussten zusammenleben. Ich nehme nicht an, unter dem gleichen Zeltdach. Ich könnte mir vorstellen, dass der Abraham für jede Frau mit ihren Söhnen ein Zelt aufgestellt hat. Aber sie mussten schauen, dass sie miteinander auskommen. Und seine Lieblingsfrau, der Rahel, die hat lange kein Kind bekommen. Die Lea, die seine erste Frau war, die hat 6 Buben und ein Mädchen bekommen, nach der Bibel. Möglicherweise sogar noch mehr. Aber sie haben natürlich intern massive Konflikte gehabt, die sich dann auch übertragen haben auf die Söhne. Der König David, der hat über 20 Frauen gehabt. Kann man nachlesen in der Bibel. Über 20 Frauen. Und wie viele Kinder er hatte, kann man gar nicht nachprüfen. Eine riesige Schar von Kindern. Und dass das nicht gut gegangen ist, das sagt die Bibel auch. Sie haben eine Vergewaltigung in ihrer eigenen Familie erlebt. Sie haben Mord erlebt und sie haben den Aufstand vom Absalom erlebt. Einer der Söhne von David, der gesagt hat, jetzt bin ich König, der David nicht mehr. Patchwork-Familie. Ich habe hier ein glattes Zitat mitgebracht. Früher hat man gesagt, früher hatten Eltern etwa 4 Kinder, heute haben Kinder etwa 4 Eltern. Das ist nicht mehr, nicht neu. Das hat es damals schon gegeben. Man hat aber auch ein wunderschönes Beispiel von Freundschaften in der Bibel. Von Beziehungen, die gehalten haben bis zum Tod. Mindestens die erste, von der wissen wir es, der David und der Jonathan. 1. Samuel 18. Eine wunderschöne Freundschaft. Wo sie einander Treue geschworen haben, bis der Tod sie auseinander nimmt. Und die schwule Szene, die behauptet sogar, ja, die beiden sind schwul gewesen und haben darum die Verbindung gehabt. Von dem lesen wir natürlich nichts in der Bibel. Das ist eine Unterstellung. Ich nehme an, es war eine saubere Freundschaft zwischen dem David und dem Jonathan. Und der Jonathan hat David in einer entscheidenden Stelle, wo der David sehr entmutigend war, hat er extra eine Reise gemacht in die Wüste, wo der David fliehen musste und hat ihn ermutigt. Wunderschön. Zweites Beispiel wäre Paulus und der Timotheus. Ob man dem Freundschaft sagen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt Paulus, ich habe keinen, der mir so nahe steht wie der Timotheus. Damit es nicht nur schön endet, wir haben auch eine gescheiterte Beziehung in der Bibel. Und zwar eine der schönsten Beziehungen. Der Paulus und der Barnabas. Die erste Missionsreise miteinander gestaltet haben und Großes erlebt haben mit Gott, wie Gemeinden entstanden sind, wie viele zum Glauben gekommen sind. Ausgerechnet die zwei kommen Krach über miteinander und trennen sich. Ausgerechnet, stabile Beziehungen sind selten. Ich habe aus dieser Geschichte zwischen dem Paulus und Barnabas eine ganz schmerzliche Erfahrung gemacht. Ich habe einmal einen Freund von mir, echten Freund, wir haben wunderbare Gespräche miteinander. Den habe ich angestellt als Mitarbeiter, als leitender Mitarbeiter. Und es ist 5 Jahre gut gegangen und nachher nicht mehr. Ich würde nie mehr einen Freund anstellen. Weil wenn man befreundet ist, dann sind einem die Hände gebunden, wo man eingreifen sollte. Mein Seelsorger hat mir hier gesagt, als wir den Konflikt hatten, du musst den entlassen. Ich habe gesagt, ich kann es nicht. Wer so tiefe Erfahrungen mit jemandem gemacht hat, einfach so wegschicken, geht doch nicht. Paulus und Barnabas, ein Dreamteam, wo kaputt geht. Gehen wir ein bisschen noch weiter. Jesus und seine Vorstellungen von intakten Beziehungen. Der Nachteil bei Jesus ist, dass er nicht geheiratet ist in Sachen Beziehungen. Also ich habe ja nie gedacht, dass ich meine Frau mal werde anschreien, wo wir noch so richtig verliebt waren. Das ist etwas so Schönes, einen Menschen zu entdecken, und Liebe überzukommen und wunderschöne Flitterwochen erleben. Und wir haben einander angeschaut. Ja, das gibt es doch nicht. Ihr seid doch beide gläubig. Da müssen wir doch können miteinander auskommen. Ich habe gesagt, der Nachteil von Jesus, er war Single. Aber er nimmt das, was in dem Schöpfungsbericht steht, 1. Mose 2,18, ernst. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und jetzt kommt ein Tipp an Singles in unserer Mitte. Wenn Sie keine Ehe haben dürfen eingehen oder haben wollen eingehen, dann heisst das nicht, dass Sie selber dürfen allein durchs Leben gehen. Sondern machen Sie es so wie Jesus. Es müssen ja nicht ganz 12 Menschen sein, aber wenigstens einen. Jesus hat 3 Jahre lang mit 12, ja, unmöglich geschrieben, schwierige Menschen zusammengelebt, 3 Jahre lang. Und zwar nicht einfach am Sonntag. Nächsten Sonntag treffen wir uns wieder, machen es gut. Sondern Tag für Tag, Nacht für Nacht. Der ist mit denen umgezogen. Und wenn er mal allein sein wollte, dann hat er eine Nacht geopfert. Auf dem Berg oben, ist schon gebeten. Und die Jünger waren auf dem See. Oder am Morgen, wo die Leute ihn bedrängt haben, ist er früh aufgestanden und ist an eine einsame Stadt gegangen, dass er mal endlich allein sein kann, weil die 12 ihn dauernd belästigt haben mit ihren Fragen. Ich würde Singles in unserer Mitte empfehlen. Suchen Sie eine Freundin, wenn Sie Frau sind. Suchen Sie einen Mann, einen Freund, wenn Sie Mann sind. Das macht das Leben schwieriger, aber auch schöner. Meine Frau hat eine schwierige Woche hinter sich. Zeigt sie doch, gehst zur Arbeit. Ich mache dir das Leben sehr schwer. Wir haben familiär grosse Probleme, müssen für einen Schwager und seine Frau arbeiten, wo er eine Streifung hat und nicht mehr kann. Macht seine Steuererklärung, die Adressverwaltung und so. Das bringt es enorm an Grenzen von unserer Kraft zum Teil. Gestern ist meine Schwester gestorben. Das alles sind Sachen, die einem nicht einfach so klingt. Und dann sagt meine Frau, du hättest es doch viel einfacher ohne mich. Aber wie reich ist das Leben geworden. Wir haben letztes Jahr das Goldige Hochzeit feiern. Mit unserer ganzen Familie. Wir haben 3 Kinder, die geraten sind, und 9 Enkel, und wollten auf der Meilis Alpenswochenende festen. 50 Jahre geraten. Und dann hat Corona gesagt, nein, mach oder nicht. Und wir müssen ganz allein unser goldige Hochzeit feiern. Aber wie hat Gott mein Leben reich gemacht durch diese Frau? Es ist nicht immer gut gegangen. Ich habe es schon mal gesagt in einer Predigt. Man redet vom verflixten 7. Jahr, wo immer schwierig ist. 7, 14, 21. Bei uns war es immer ein Jahr später. unser 8., unser 15. und unser 22. Jahr, das waren schwierige Jahre gewesen. Nicht so, dass wir dauernd Krach hatten, sondern wir hatten einander nichts mehr zu sagen gehabt. Es ist langweilig geworden in der Ehe. Und das kann schon Probleme machen. Man wohnt in der gleichen Wohnung, man teilt das gleiche Schlafzimmer und es ist langweilig. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Pensionierung, ob das wirklich gut geht. Als Mann mit einem Beruf kann man ja jeweils am Morgen die Wohnung verlassen. Und am Abend kommt man wieder und dann geht es einigermaßen. Aber jetzt immer mit der gleichen Person zusammen sein. Und dann haben wir uns organisiert, meine Frau, ihre gehört Küche. Dort mische ich mich nie rein, außer beim Abwaschen. Ihre gehört das Wohnzimmer. Sie hat gehabt, das wunderschönes Gestalten. Mir gehört das Büro. Und wenn die Bürotür zu ist, dann weiss meine Frau auch, oh, jetzt störe ich glaube lieber nicht. Jetzt ist er an einer Predigt oder irgendeinem Referat. Und zusammen haben wir Schlafzimmer, 3 Halbzimmerwohnung. Und es geht wunderbar. Man kann sich arrangieren. Man kann den Weg miteinander suchen. Also, Jesus hat es fertig gebracht, 3 Jahre lang intensiv mit diesen 12 Männern zusammen zu sein. Und am Schluss übergibt er ihnen die Firma. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was für ein Vertrauen. Jetzt werden wir aber im Geheimnis ein bisschen auf die Spur kommen. Was ist denn das Geheimnis von einer gelingenden Beziehung, so wie sie da beschrieben ist in den beiden Texten, die wir am Anfang gelesen haben? Im griechischen Grundtext, das Neue Testament ist das meiste griechisch geschrieben. Das Matthäus-Evangelium, das ist aramäisch geschrieben. Das ist also nicht griechisch, das hat man nachher ins Griechische übersetzt. Aber das meiste ist griechisch übersetzt und dort gibt es 2 Begriffe für Liebe. Das profane Griechisch, also in der Welt draussen, hat es noch eine dritte Art gegeben. Eros heisst diese Liebe. Das wäre die Erotik. Das wäre die sexuelle Liebe. Aber die finden wir, das Wort Eros finden wir im Neuen Testament nicht. Aber man findet Philia. Das ist der griechische Begriff für, und jetzt kommt es, Philia ist die Liebe auf Zeit. Philia ist die Liebe, die der Mensch in sich drin hat und kann entwickeln. Das ist die Philia. Die Liebe, die wir selber produzieren. Und die Liebe, die manchmal das Zusammenleben so schwierig macht. Ich habe da mal ein Mobile mitgebracht. Ein Mobile lebt von Abhängigkeiten. Wenn man zum Beispiel 1 von diesen Mobile-Teilen wegnimmt, dann kommt alles in Schieflage. So ist es auch mit der Philia. Ich habe da mal ein paar Beziehungsmöglichkeiten aufgeschrieben. Zum Beispiel die Ausstrahlung. Die Frau, die hat so eine Ausstrahlung, die muss ich haben. Die vertritt Interessen, die ich auch habe. Man könnte es doch mal probieren, miteinander diskutieren. Und dann kommt es vielleicht dazu, dass man sagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir eine Familie gründen würden. Früher hat man gesagt, wenn wir geheiratet sind. Heute kann auch ein Kind auf die Welt kommen, wenn man nicht geheiratet ist. Also man muss diskutieren, wer schafft wie viel Prozent auswärts. Früher war das logisch, der Mann. Der Mann bringt den Lohn heim und die Frau schafft daheim. Und das ist ja heute nicht mehr populär. Heute muss eine Frau, wenn sie etwas will, gelten, muss sie arbeiten. Und muss auch Geld heimbringen. Und das Geld läuft dann nachher in die Kita und weiss ich, wo überall hin. Am Schluss bleibt nicht mehr viel von dem, wo die Frau erarbeitet hat oder der Mann. Auf jeden Fall ist das ein Diskussionspunkt. Oder wie viele Kinder wollen wir? Ich will gar kein Kind. Oder die Frau sagt, also in unserer Familie haben wir 5 Kinder. Ich will auch wieder so ungefähr viel. Gestern sagt meine Frau, wegen dem Ehepaar, den ich am Anfang erwähnt habe, wo er nicht mehr in der Lage ist, den Computer zu bedienen und so, die haben kein Kind. Und dann sagt sie mir plötzlich, ob das die berücksichtigen, die sagen, sie wollen kein Kind? Was denn im Alter passiert? Früher hat es keine AHV zur Zeit der Bibel und keine Pensionskasse. Das sind Kinder, die Altersversorgung. Und wir haben in der Bibel Stellen, die heissen, wenn Kinder da sind, dann sollen die gefälligst für ihre Eltern sorgen im Alter. Und wenn keine Kinder da sind, sagt der Petrus in einem seiner Briefe, wenn keine Kinder da sind, dann soll die Gemeinde für die sorgen. Kinder sind die Altersversorgung. Natürlich, das Ehepaar, das ich jetzt erwähnt habe, die haben keine bekommen. Sie hätten von Herzen gerne Kinder gehabt. Und man kann ihnen das nicht anreden, aber wir haben gemerkt, wie schwierig es wird, wenn man plötzlich alt ist und es funktioniert nicht mehr. Freizeitinteresse. Er möchte gerne in die Bergen und sie ans Meer. Er möchte gerne in der Schweiz Ferien machen und sie in Fuerteventura zum Beispiel. Ja, wohin gehen wir denn? Tun wir uns immer trennen, wenn Ferien sind? Die sexuellen Bedürfnisse sind so unterschiedlich zwischen Mann und Frau, dass er sehr oft kann zu einer Scheidung führen kann, weil es einfach nicht mehr klappt. Ich hatte eine Meideseelsorge, wo die Frau davongelaufen ist, weil er sich zu wenig um sie gekümmert hat, auch sexuell. Schwieriger Punkt. Wie finden wir uns, bis ich realisiert habe, es ist nicht einfach, weil sie nicht will, sondern weil sie nicht kann, meine Frau. Jetzt muss ich mich halt zurückziehen. Muss noch mal bereit sein, zu verzichten. Wo meine Frau Krebs bekommen hat, da ist von Stunde weg alle Bedürfnisse nach sexuellen Beziehungen weg gewesen. Dann ist es darum gegangen, den Krebs zu besiegen. Ja, was mache ich denn als Mann? Muss man lernen, zu verzichten. Gesundheit. Wie läuft es denn, wenn wir mal krank werden? Oder wenn Behinderungen da sind? Ich habe ein Paar getraut, wo sie manisch-depressiv war, die Frau. Das sind die, die himmelhoch jauchzen können und in der nächsten Woche zu tief am Boden liegen. Dann haben wir nicht gesagt, ja, das überleben wir sicher, sondern haben wir intensiv über diese Frage diskutiert. Du, was machst du, wenn sie mal im Loch unten ist und nicht sofort wieder raufkommt? Sie war schon in der Klinik damals, vor dem Heiraten. Das muss man besprechen. Sonst fällt plötzlich eines von diesen schönen Teilen das Loch ab. Was habe ich für einen Gefühlshaushalt? Bin ich ein emotionaler Typ oder bin ich tiefgekühlt? Wie mache ich es, wenn ich gern würde, mal ein bisschen einen losreissen? Und der Mann sagt, aber ohne mich. Also so Sachen müssen geklärt werden. Und wenn sie nicht geklärt werden, werden sie sich irgendwann rächen. Bei der einen sehr früh und bei der anderen ein bisschen später. Jede Beziehung hat Abnutzungserscheinungen. Jede Beziehung. Es gibt keine Beziehung, die einfach immer klingt. Auch eine Freundschaft nicht. Das wäre die Liebe auf Zeit, habe ich es einmal genannt. Gehen wir zur zweiten, zur Agape. Das ist der zweite Begriff, den die Bibel braucht für Liebe. Agape, und ich habe es überschrieben, die Liebe für die Ewigkeit. Und jetzt bringe ich zwei Definitionen, um die geht es mir eigentlich heute Morgen. Und wenn Sie nichts behalten von dieser Predigt, dann behalten Sie hoffentlich die beiden Begriffe. Philia sagt, ich liebe dich, weil du so bist und solange du so bist. Also meine Frau und ich sind jetzt 51 Jahre geheiratet. Und da kommen halt die Runzeln. Und da kommen halt Unförmigkeiten. Ist mir nicht mehr so schön wie damals. Wo wir das 50-jährig gefeiert haben, habe ich wenigstens einen Eintrag ins Facebook gemacht von uns. Das Bild, das wir geheiratet haben, und daneben das Bild, wie wir jetzt aussehen. Oh, die Echo, die Sie sollen lesen auf diesen Beitrag. Wir sind nicht mehr so schön, nicht mehr so buschbar, mögen nicht mehr so. Abnutzungserscheinungen. Und wenn dann nur die Formulierung gilt, dann wird es schwierig. Im Gegensatz dazu sagt Agape, ich liebe dich, weil du da bist und solange du da bist. Merken Sie den Unterschied? Die Agape orientiert sich nicht am anderen, sondern an einer höheren Instanz. Und die heisst nach der Bibel Gott. Gott ist nämlich die Liebe. Er hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. So lesen wir 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Frage, die jetzt natürlich auftaucht, sind das nicht Fake News, die da vorne verkündigen. Wo ist denn die Liebe? Und jetzt kommt ein Hammer. Die Art von Liebe, die haben wir nicht. Agape haben wir nicht. Niemand. Und wer die Agape nicht hat, der ist auf sich selber geworfen und muss sich selber Mühe geben, damit er wieder eine Beziehung durchhält, wenn er überhaupt noch will. Wir haben diese Art von Liebe nicht. Und die Frage ist natürlich, wo es auftaucht, jagen wir denn einem Phantom nach? Und darum jetzt aber Good News. Ich kann die Agape, die Liebe, die ich nicht habe, kann ich abholen. Die kann ich abholen. Und ich komme sie sogar gratis über. Ich muss nichts leisten, damit ich die Liebe von Gott überkomme. Das ist Evangelium. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, um uns zu zeigen, Gott hat dich lieb, egal wie du bist. Und er ist bereit, dir entgegenzukommen. Er ist bereit, dich zu sich zu suchen. Die Frage ist natürlich, wo kommt man diese Liebe denn über? Und es gibt nur eine einzige Adresse, die heißt Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Der, der am Kreuz für uns gestorben ist, er gibt uns die Liebe, die wir nicht haben. Er beschenkt uns mit dem, was wir vergeblich wollen produzieren. Es gibt nur eine. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass man Philia und Agape nicht verwechselt. Dass man nicht plötzlich meint, das, was ich produziere, das ist doch die Liebe, die die Bibel fragen. Darum hat der Paulus ein ganzes Kapitel dem Thema Agape gewidmet. Nicht der Philia, sondern der Agape. 1. Korinther 13, ein ganzes Kapitel, wo er zuerst sagt, wenn ich diese Agape nicht habe, dann bin ich nichts. Ich kann sogar Grosses leisten in der Welt, ohne die Agape bin ich nichts. Ohne die Agape wird einmal alles verbrennen, was ich aufbauen kann. Sagt der Paulus, 1. Korinther 13. Und es lohnt sich, das Kapitel wieder einmal zu lesen und umzusetzen. Und das führt jetzt zu uns, die wir Kuraten sind. Oder zu uns, wo wir vielleicht tatsächlich echte Freundschaften erleben. Warum klappt es denn auch bei den Christen nicht? Warum ist so viel eben nicht so, wie es sein sollte? Selten stabile Beziehungen. Warum klappt es nicht? Es gibt nur eine einzige Antwort auf die Frage, weil der Nachschub fehlt. Weil ich plötzlich den Eindruck habe, jetzt muss ich es wieder selber probieren. Jetzt muss ich mir einfach ein bisschen mehr Mühe geben als früher. Das reicht nicht. Dann bin ich wieder auf mich selber reduziert, auf meine Liebesfähigkeit, auf Philia. Die Agape, die muss ich mir schenken lassen. Und die Agape komme ich nie auf Vorrat über. Sie können gestern Ihrer Frau eine wunderschöne Liebeserklärung gemacht haben. Die kann heute schon wieder Makulatur sein. Liebe komme ich nie im Doppelpack oder dreifach über. Eine Aktion von Gott, die er macht, kommt sie ein bisschen billiger rüber. Die Liebe, die komme ich nur für den Moment über, den ich sie jetzt brauche. Und darum entscheidend, ich komme die Liebe sofort und überall über. Ich muss nur anrufen. Das heisst Folgendes für heute Morgen. Angenommen sitzt jemand da mit schlechtem Gewissen. Ein riesen Ehekrach, die Frau ist vielleicht gar nicht mitgekommen, musst du ja nicht meinen, du könntest mich so behandeln und dann nachher fromm tun am Sonntag. Kann sein. So Sachen kommen vor. Angenommen, sie sind so ein Typ, sitzen da drin und sagen, der gut redet da vorne, der weiss nicht, wie schwierig meine Frau ist. Oder mein Mann. Ich sage Ihnen heute Morgen, Sie können jetzt, wo Sie sitzen, um die Agape bitten. Und wenn Sie mir sagen, ich habe so einen schwierigen Mann, der liebt es, der schafft den besten Christ nicht, dann sage ich Ihnen, logisch, logisch. Dann bittet Sie Gott darum. Und dann gibt er die Liebe. Meine Frau und ich geben uns Mühe, dass wir uns vor allem auch um die kümmern, wo sich niemand um sie kümmert. Es sind einmal die, wo, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und der Kaffee läuft, hoffentlich wieder einmal, wo dann irgendwo in einer Ecke stehen und einfach ihren Kaffee nehmen, aber niemand kümmert sich um sie. Dann haben wir gesagt, wir wollen uns um die kümmern. Dann kommt doch der Prediger eines Tages zu uns, zu mir, und sagt, du nehmt dir den und seine Frau zu euren Hauskreis. Das war einer der schwierigsten in der Gemeinde. Ein dominanter Typ. Eine Frau, die so verschüchtert war, dass sie nichts mehr gesagt hat. Nehmt ihr die in euren Hauskreis. Was machen wir jetzt? Ich bin zum anderen, der auch im Hauskreis ist, und gesagt, du, was meinst du, wenn wir es wagen? Dann haben wir ja gesagt und sind schwierige Hauskreise geworden. Und wo es ganz schwierig geworden ist, dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir Folgendes. Wir, meine Frau und ich, wir nehmen euch zwei zu einem separaten Hauskreis. Wir kommen am Nachmittag, wenn es Abend der offizielle Hauskreis ist, kommen wir zu euch und diskutieren den gleichen Text, den wir am Abend diskutieren, mit euch diskutieren. Und dort haben wir es hier und da fest, sogar ist es mir immer gelungen, dass die Frau geredet hat, aber ganz schließlich, nur flüsternd. Aber wir haben es durchgehalten. Und jetzt, wo wir weggezügelt sind, ist auf raus, komme ich Telefon nicht mehr von ihm. Da ist etwas geworden. Hoffnung auftaucht. Und plötzlich geht es auch in der Ehe besser. Manchmal muss man auch Experiment wagen im Vertrauen, dass Gott mir im entscheidenden Moment seine Liebe schenkt. Sofort und überall komme ich sie über. So, letzter Punkt, eine Zusammenfassung. Wie kommt eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, wieder in Gang? Und jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Aber ich sage es auch gleich. Ich habe drei Pünktchen, wo man einfach mit ins Mittagessen nehmen kann heute. Noch heute ein Gespräch mit dieser schwierigen Person. Ja, der verlangt ja etwas. Ich sage Ihnen nochmal, Sie haben die Liebe nicht, die Sie für den ersten Punkt brauchen. Sie haben sie nicht. Sie müssen sie abholen. Der schwierige Mann liebt sie. Ja, Herr, gib mir's. Warum nicht beim Mittagessen mal fragen, wie hast du die Predigt gefunden? Boah! Wäre gescheiter daheim geblieben. Oder, ja, darüber können wir ja diskutieren. Vielleicht fängt etwas an. Paulus sagt, wir sollen die Zune nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Wenn es mich verblasen hat, dann wird Ordnung gemacht noch am gleichen Tag. Ich bin ein furchtbarer Bock. Wenn wir Krach haben, meine Frau und ich, dann nachher hätte ich frisch fröhlich können schlafen können. Und meine Frau hat ins Küsschen hineingeprägt. Und bis ich bereit war, mit ihr wieder vernünftig zu reden, hat es manchmal eine Stunde gebraucht. Sie war ja die Schuld, nicht ich. Sie hat es verjagt. Dabei habe ich gemerkt, ich habe sie tagelang gereizt. Durch meine Art. Ich komme heim und anstatt ihr ein bisschen an den Tanz zu gehen, nehme ich die Zeitung und lese. Ich habe schließlich einen strengen Tag. Und sie auch. Dann muss man halt reden. Dann muss man halt reden und sich auch demütigen lassen. Und am Schluss zugeben, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Der zweite Punkt ist noch schwieriger. Ich fange an. Ich, nicht der andere. Ja, der andere war schuld. Ich habe einmal meine stille Zeit gemacht und in der stillen Zeit kommt mir ein schwieriger Mitarbeiter in den Sinn. Und Gott sagt, geh zu ihm. Ja, ich kann das nicht morgen oder übermorgen sein. Geh jetzt zu ihm. Ich bin zu ihm gegangen mit schwerem Herz und bin so klein rausgekommen aus dem Gespräch. Der hat mir die Kappe gewaschen. Ich war der Chef. Ich könnte sagen, was kommt dir eigentlich in den Sinn? Ich habe es über mich ergehen lassen. Und wenn ich ihn heute wieder mal an einer Beerdigung treffe, dann kann ich ihm offen in die Augen schauen. Es ist wieder in die Ordnung gekommen. Ich kann beim anderen nicht verlangen, dass er seine Schuld einsieht. Aber meine Schuld, die kann ich zugeben. Und es gibt Fälle, wo ich probiert habe, dass es wieder ins Gleis kommt und es ist nicht ins Gleis gekommen. Ja, nur. Ich habe meinen Teil da. Und der letzte Punkt heisst, den anderen höher achten als sich selber. Auch der Schwierige. auch den schwierigen Ehepartner oder Ehepartnerin höher achten als sich selber. Das ist nicht eine Empfehlung von Albiertz, sondern von Paulus, Philipper 2, Vers 3. Ich will noch beten. Herr, du hast nicht nur 12 schwierige Jünger ausgewählt. Wenn wir uns anschauen, dann sind wir genauso schwierig. Nicht in den guten Tagen, wo wir stolz sind, was du für ein gutes Werkzeug hast, sondern wo wir am Boden liegen und nicht mehr weiter wissen. Danke vielmals, lieber Herr, für deine Geduld mit uns. Wir bitten jetzt um das Ausgüssen von deiner Liebe in unsere Herzen und um konkrete Schritte, damit Beziehungen wieder in Gang kommen. Es steht viel auf dem Spiel. Unser Zeugnis in der Welt. Hilf uns, dir treu zu bleiben.